SRF 2 Kultur.
In Japan will die Regierung im Herbst einige der stillgelegten Atomkraftwerke wieder ans Netz nehmen. Regierung, Behörden und auch internationale Gremien beruhigen, was die Folgen der radioaktiven Verseuchung der Region um Fukushima betrifft. Doch das Vertrauen der Menschen in die Institutionen ist auf dem Nullpunkt. Hören Sie eine Kontextreportage dazu von Judith Brandner. Am 18. Mai 2013. Hunderte Menschen ziehen in einem Protestzug durch das Tokioter Stadtviertel Shinjuku. Sie verlangen die kollektive Evakuierung der Kinder aus der Präfektur Fukushima. Dort leben nach wie vor zigtausende Kinder in einer Umgebung, die nach Ansicht vieler besorgter Eltern gefährlich für sie ist. Laut internationaler Strahlenschutzkommission liegt die zulässige Jahreshöchstbelastung zwischen 1 und 20 Millisievert pro Jahr. Die japanische Regierung führte nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima vorübergehend eine zulässige Höchstbelastung von 20 Millisievert für die Präfektur ein, für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Anlass für die Demonstration in Shinjuku war ein Gerichtsurteil gegen die kollektive Evakuierung von Kindern aus Fukushima. 14 schulpflichtige Kinder aus der Stadt Koriyama, rund 55 Kilometer vom AKW Fukushima entfernt, hatten auf das Recht geklagt, in sicherer Umgebung lernen zu dürfen. Die Kläger wollten erreichen, dass eine Umgebung erst dann als sicher gilt, wenn die radioaktive Belastung dort bei unter 1 Millisievert pro Jahr liegt. Zunächst lehnte das Bezirksgericht von Koriyama die Klage nach einer kollektiven Evakuierung der Kinder ab. Im April 2013 auch das oberste Gericht in Sendai. Gleichzeitig räumte das Gericht jedoch ein, dass die radioaktive Belastung langfristig zu gesundheitlichen Risiken führen könnte. Der Anwalt der Kläger, Toshio Yanagihara, nahm dieses widersprüchliche Urteil erstaunt zur Kenntnis. Seine Aussagen finden sich auf YouTube.
Kurz gesagt, das Urteil war verblüffend. Im ersten Teil der Urteilsbegründung sagen die Richter, dass es zahlreiche Bedenken bezüglich des Gesundheitszustandes der Kinder in Koriyama gebe. Die Richter stellen weiter fest, dass aufgrund der Strahlenbelastung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für die Kinder besteht. In der zweiten Hälfte der Urteilsbegründung ändert sich plötzlich die Argumentation und die Richter kommen zur Schlussfolgerung, dass kein Recht auf kollektive Evakuierung der Kinder besteht und die Stadt Koriyama nicht verpflichtet ist, die Evakuierung der Kinder zu unterstützen, was absolut nicht in Einklang mit der ersten Hälfte des Statements ist, sodass das ein Urteil ist, das ich absolut nicht verstehe.
Anwalt Toshio Yanagihara interpretiert, dass die Richter in ihrer allgemeinen Urteilsbegründung zugeben, dass die Regierungen für die Evakuierung der Kinder zuständig sind, dass sie aber nicht mutig genug waren, dies als endgültige Entscheidung zu formulieren. Daher müsse die Überzeugungsarbeit weitergehen.
Wir wollen die Behörden ermutigen, den Geist dieses Urteils in ihre Politik einfließen zu lassen, damit es bald zu einer Evakuierung der Kinder kommt. Dieses Urteil bedeutet mehr, als es den Anschein hat. Ich glaube daher, dass wir etwas Positives daraus machen können.
Unterstützung bekommen die Kläger von den Ärzten einer Klinikkooperative, die im Dezember 2012 in Fukushima-Stadt eröffnet wurde. Der Streit um die zulässige Strahlenbelastung ist letztendlich ein Streit ums Geld. Denn je niedriger die Belastung angesetzt wird, desto mehr Menschen müssten evakuiert werden und folglich eine Entschädigung der Regierung erhalten. Die Ärzte teilen den Behörden regelmäßig ihre medizinischen Bedenken mit, sagt Yoshihiko Sugi von der Ärztekooperative.
20 Millisievert, 1 Millisievert,
Wir teilen völlig die Ansicht der Kläger, wonach das Recht auf Flucht anerkannt werden muss, wenn die Belastung höher als 1 Millisievert pro Jahr ist. In diesem Fall müssen die Kinder zumindest vorübergehend evakuiert werden.
Die Gerichte in Japan haben derzeit viel zu tun. Denn Gerichtsprozesse sind eine beliebte Methode, Bürgerproteste zum Ausdruck zu bringen und öffentlich zu machen, sagt Eileen Miyoko-Smith. Die Leiterin der in Kyoto ansässigen NGO Green Action kämpft seit Jahrzehnten gegen die Atomenergie und weiß, wie Prozesse organisiert werden.
We have a pretty good system here in Japan. We have a good system, meaning there are many dedicated lawyers that work.
Wir haben ein sehr gutes System hier in Japan. Und damit meine ich, es gibt viele engagierte Anwälte, die für die gute Sache oder für ein kleines Honorar arbeiten. Natürlich bezahlen wir ihre Ausgaben, zum Beispiel Reisen nach Tokio. Mit jährlichen Kosten von einigen 10.000 Franken kann man einen Prozess führen. Und wenn ein paar hundert oder gar 1.000 Leute gemeinsam klagen und jeder zahlt 50 oder 100 Franken pro Jahr, dann ist das durchaus machbar.
Eileen Miyoko-Smith ist immer wieder vor Gericht gegangen und hat auf die Anliegen von Green Action aufmerksam gemacht. Zuletzt führte sie eine Klage von 262 Bürgerinnen und Bürgern auf einstweilige Verfügung und Schließung des AKW Oi an. Oi in der Präfektur Fukui am Japanischen Meer war das erste AKW, das nach der Schließung aller Reaktoren Mitte 2012 wieder in Betrieb genommen wurde. Auch Oi liegt in einer extrem erdbebengefährdeten Region. Doch die Bürger konnten sich mit ihren Sicherheitsbedenken vor Gericht nicht durchsetzen und haben den Prozess verloren. Mitte April erklärte das Bezirksgericht von Osaka in seinem Urteil, dass Oi prima facie sicher sei. Eileen Miyoko-Smith war entsetzt. Nach der Katastrophe von Fukushima zu sagen, Oi habe als sicher zu gelten, solange bis sich das Gegenteil herausstelle, sei purer Zynismus. Allein es ist nicht ihre erste Niederlage vor Gericht.
In Japan now, there have been many lawsuits, many of citizens suing.
Es gibt in Japan eine Unmenge von Klagen, mit denen Bürger versuchen, Neubauten von Kraftwerken zu verhindern oder im Nachhinein zu beweisen, dass die Betriebsgenehmigung illegal war. Bis auf einen Fall, wo wir einen großen Sieg errungen haben, beim Kraftwerk Shika, haben wir alles verloren. Und auch da gibt es eine Berufung. Es ist uns also bis jetzt noch nicht gelungen, auch nur ein AKW durch Klagen zu schließen.
An der größten Klage im Zusammenhang mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima, die derzeit in Japan läuft, beteiligen sich 14.000 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Japan. Unterstützt werden sie von engagierten Rechtsanwälten. Die Klage richtet sich gegen 33 Personen, die für den Super-GAU im AKW zur Verantwortung gezogen werden sollten, erzählt Masako Hashimoto, eine der Klägerinnen.
Die obersten Leute von TEPCO und Präsident und Vorsitzende und auch der Leiter von der AKW-Sicherheitsbehörde, ja. Auch die zuständigen Leute von den zuständigen Ministerien.
Masako Hashimoto arbeitet für die NGO Fukushima-Netzwerk zum Schutz der Kinder vor Radioaktivität, Kodomo.net. Sie ist nach der Katastrophe freiwillig aus der Präfektur Fukushima geflüchtet und lebt nun mit ihrer Tochter in Matsumoto in den japanischen Alpen. Zahlreiche Mitglieder der NGO beteiligen sich an der Klage. Das Wichtigste sei, so Masako Hashimoto, dass viele Menschen den Prozess beobachteten.
Wir müssen zeigen, dass wir beobachten, und dass viele, viele beobachten, dass wie es geht, und das brauchen wir. Und wir haben auch Unterschriften gesammelt, auch von ganzen Welt.
Zum Zeitpunkt der Katastrophe lebten 360.000 Kinder in der Präfektur. Die Evakuierung der Kinder aus der Präfektur Fukushima ist das erklärte Ziel der NGO Fukushima-Netzwerk zum Schutz der Kinder vor Radioaktivität, Kodomo.net. Sachiko Sato, die Gründerin der NGO, bemüht sich seit den ersten Tagen nach der Reaktorkatastrophe darum. Ohne die finanzielle Unterstützung der Regierung sei das sehr schwierig. Aber die Regierung steht auf dem Standpunkt, wer nicht zwangsevakuiert wurde und trotzdem wegzieht, tut dies freiwillig und erhält daher keine Entschädigung. Die Unterstützung, die die spendenfinanzierte NGO den Flüchtenden bieten kann, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. So konzentrierten sich die Aktivitäten von Kodomo.net zunächst auf Aufklärung, erzählt Sachiko Sato.
Es ist ein Fehler, die Gefahr nicht beim Namen zu nennen und nicht klar und deutlich zu sagen, was gefährlich ist. Nur so können sich die Menschen schützen. Das Bildungs- und Wissenschaftsministerium spricht nicht über die Gefahren, mit dem Argument, dass dadurch Unsicherheit und psychische Probleme erzeugt würden, was nicht gut für die körperliche Gesundheit sei. Aber sich sicher zu fühlen, bedeutet ja nicht, dass die Radioaktivität nicht in den Körper eindringt. Darum meine ich, man muss die Dinge beim Namen nennen. Viele Menschen können nicht wegziehen, sondern müssen hier leben, und daher halte ich es für notwendig, ihnen zu sagen, wie sie den Schaden gering halten können.
Die ehemalige Biobäuerin Sachiko Sato hat ihren Hof im Ort Kawauchimura längst aufgegeben und ihre Kinder in Sicherheit gebracht. Sie lebt und arbeitet nun in der Stadt Fukushima. Die große Abwanderung aus der Präfektur, zigtausende Menschen, vor allem Frauen mit kleinen Kindern, sind bereits weggezogen, wirkt sich mittlerweile auch auf die Arbeit der NGO aus. In Fukushima hat Sachiko Sato nur mehr 20 Mitarbeiterinnen.
2011 waren wir extrem beschäftigt und haben an allen Seiten gekämpft. Seit 2012 ist die Arbeit nicht weniger geworden. Im Gegenteil, es gäbe immer mehr zu tun. Aber nach und nach sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitstreiterinnen aus Fukushima geflüchtet. Mittlerweile sind nur mehr wenige hier. Und so gibt es vieles, was wir zwar tun möchten, aber mangels Mitarbeitern nicht tun können. Und wenn man nicht so vorankommt, wie man möchte, dann sorgt das für gereizte Stimmung. Im zweiten Jahr nach der Katastrophe haben sich die zwischenmenschlichen Beziehungen verschlechtert. Und das betrifft nicht nur uns, sondern alle Gruppen.
Zwischenmenschliche Beziehungen, die sich radikal verschlechtern. Der Verlust von Freunden, Freundinnen oder Kollegen, weil diese weggezogen sind. Trennungen, die quer durch Familien gehen. Das ist die menschliche Tragödie, die sich in Fukushima heute abspielt. Eine weitere Tragödie ist die psychische Belastung derer, die aus ökonomischen oder sozialen Gründen dazu gezwungen sind, in der Präfektur zu bleiben. Sie sind aufgrund der unterschiedlichen Informationen, die sie bekommen, stark verunsichert und schenken den beruhigenden Worten der Behörden keinen Glauben mehr. Aus dem Wunsch nach einer Klinik mit verlässlichen Ärzten entstand die Klinikkooperative in Fukushima Stadt.
Es wird zum Beispiel bekannt gegeben, dass 5 Kinder an Schilddrüsenkrebs erkrankt sind. Und gleichzeitig dazu gesagt, dass die Erkrankungen schon vor der Katastrophe ausgebrochen seien, ohne dass dafür irgendwelche medizinischen Gründe angegeben würden. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und erzeugt große Unsicherheit. Auch, dass ständig wiederholt wird, dass die radioaktive Belastung hier gering sei, dass es keine Probleme gebe und so weiter, führt zu einer großen seelischen Belastung. Vor allem der Eltern, die nicht wissen, was stimmt und die sich fragen, ob es wirklich in Ordnung sei, weiterhin hier zu leben. Dadurch entsteht enormer Stress. Das spüren wir bei unseren Untersuchungen ganz deutlich.
Zur großen Verunsicherung der Menschen in Fukushima habe Shunichi Yamashita beigetragen, der mittlerweile zurückgetretene Leiter der Gesundheitsuntersuchungen der Präfektur, erzählt er.
Der Leiter der Gesundheitsuntersuchungen in Fukushima hat gesagt, dass selbst eine radioaktive Belastung von mehr als 100 Millisievert pro Jahr noch unproblematisch ist. Und er hat auch gesagt, wenn man lacht, wirkt sich das positiv auf die Gesundheit aus. Das ist unsere Realität hier. Gegen den psychischen Schaden und die Traumata, die derartige Aussagen vor allem bei Eltern hinterlassen, wäre psychologische Hilfe notwendig.
Die Klinikkooperative hat sich auf die Früherkennung von Schäden spezialisiert, die durch radioaktive Verstrahlung verursacht werden, und auf gesundheitserhaltende Maßnahmen der Bevölkerung. Die Präfektur Fukushima führt derzeit in Reihenuntersuchungen an Kindern unter 18 Jahren Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse durch. Die Untersuchungen sollen im Februar 2014 abgeschlossen sein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht in einem im Februar 2013 veröffentlichten Bericht von einem geringfügig erhöhten Krebsrisiko für die Menschen, die in der Nähe des AKW Fukushima leben. Die größten Risiken hätten demnach jene, die als Kleinkinder der Verstrahlung ausgesetzt waren. Darunter wiederum hätten vor allem Mädchen ein um bis zu 70% erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Prinzipiell, so der Bericht, sei das zusätzliche Risiko jedoch ziemlich gering und es sei auf die Gemeinden und Kraftwerksarbeiter beschränkt, die der Radioaktivität direkt ausgesetzt waren. Ein Bericht, der von einigen in- und ausländischen Experten als zu rosig und schönfärberisch kritisiert worden ist. Auch Dr. Sugi hat seine Zweifel und erwähnt nochmals die Fälle von Schilddrüsenkrebs, über die keine weiteren Details veröffentlicht worden sind.
Auch wir Ärzte glauben, dass die Einschätzungen im WHO-Bericht zu niedrig angesetzt sind. Ich glaube, es wird noch viele Fälle geben. Derzeit wurden 5 Fälle von Schilddrüsenkrebserkrankungen veröffentlicht, allesamt Kinder. Die zuständigen Präfekturbehörden haben jedoch gemeint, diese Fälle hätten nichts mit der Atomkatastrophe zu tun, sondern der Krebs sei schon vor dem 11. März 2011 ausgebrochen. Sie haben das veröffentlicht, ohne irgendeine medizinische Begründung dafür anzugeben. Die Bevölkerung von Fukushima ist darüber sehr erbost.
Erbost sind auch die Atomgegnerinnen und Gegner, weil ihre Stimme von der japanischen Regierung ignoriert wird. Am 2. Juni gab es im Herzen von Tokio einen No Nukes Day. Rund 7.500 Menschen kamen zu der Protestkundgebung. Doch trotz aller Proteste und einer deutlichen Anti-AKW-Stimmung im Land will die konservative Regierung zurück zur Atomenergie. Industrieminister Toshimitsu Motegi kündigte im April an, dass einige der stillgelegten Reaktoren ab Herbst wieder ans Netz gehen könnten. Für die Anti-Atom-Bewegung sind derartige Aussagen ein Rückschlag. Und so macht sich Ernüchterung breit. Noch vor rund einem Jahr sei die Hoffnung groß gewesen, dass man etwas erreichen könne, sagt Eileen Miyoko-Smith von der NGO Green Action. Sie erinnert an die regelmäßigen Freitagskundgebungen, die seit März 2012 in einigen großen Städten gegen die Atomenergie stattfinden. Den Anfang dieser regelmäßigen Aktionen machten wöchentliche Demonstrationen nahe dem Amtssitz des Premierministers. Es sei gelungen, eine breite Öffentlichkeit zu den Demos zu bringen, sagt Eileen Miyoko-Smith. Dann aber habe die Polizei entsprechend reagiert.
The huge protests in Tokyo, they got funneled in and limited because police ordered that.
Die riesigen Proteste in Tokio sind aber eingeschränkt worden, weil die Polizei angeordnet hat, dass sich niemand mehr auf der Straße aufhalten darf. So wurden die Leute auf den Gehsteig gedrängt. Es gibt lange, lange Schlangen auf den Gehsteigen, aber die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, in einer großen Gruppe zu sein, weil sie nur die anderen sehen, die am Gehsteig links und rechts von ihnen sind. Die Polizei hat mit diesem Schritt das Gefühl der Einheit eingedämmt und die Zahl derer, die teilnehmen, reduziert. Trotzdem, junge Mütter kamen mit ihren Kindern zu den Demos oder typische Büroangestellte nach ihrer Arbeit, die nie zuvor etwas derartiges gemacht haben. Es gab sehr wohl das Gefühl, dass sich etwas verändert hat.
When they had never done anything like that before in their lives. So there was a definite feel that things had changed.
Mittlerweile habe die Bewegung an Schwung verloren, meint Sachiko Sato, Begründerin der NGO Fukushima-Netzwerk zum Schutz der Kinder vor Radioaktivität.
私たちもそれはすごく感じていて
Das spüren wir ganz deutlich. Von 2011 bis etwa Mitte 2012 war die Anti-AKW-Bewegung ganz stark da. Der Höhepunkt war im Mai 2012, als alle Atomkraftwerke in Japan abgeschaltet waren und wir die Hoffnung hatten, dass es dabei bleibt, dass sie nicht mehr in Betrieb gehen. Das gab der Bewegung Auftrieb. Aber dann wurde das AKW Oi wieder in Betrieb genommen. Die LDP hat die Wahlen gewonnen und seither wird wieder über die Inbetriebnahme der anderen AKW gesprochen. Und wir spüren, dass wir zu schwach sind.
Zu schwach ist die Anti-AKW-Bewegung wohl auch deshalb, weil sie zersplittert ist und aus vielen kleinen Gruppierungen besteht. Es gibt kein landesweites NGO-Netz, keine breite NGO-Koalition. Eileen Miyoko-Smith, die seit den 1980er Jahren gegen die Atomenergie in Japan kämpft, bleibt optimistisch. Fukushima habe das politische Bewusstsein der Menschen verändert, meint sie. Insgesamt sei die Zivilgesellschaft seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 stärker geworden.
Definitely. I think the recognition of NGOs is still very low, but it is changing. As far as people deciding to be vocal and say something.
Auf jeden Fall. NGOs sind zwar immer noch wenig anerkannt, aber auch das ändert sich. Die Menschen sprechen immer mehr aus, was sie denken. Sie nehmen an Umfragen teil und sagen ihre Meinung. Mehr Menschen meinen, dass es sinnvoll ist, sich zu engagieren.
Es ist sinnvoll, sich zu engagieren. Das finden auch Journalistinnen und Journalisten, die sich aus dem medialen Mainstream-Betrieb ausklinken und auf unterschiedliche Weise versuchen, kritisch zu berichten. Yasumi Iwakami war jahrelang freier Printjournalist und Fernsehkommentator, ehe er kurz sein eigenes Internetmedium gründete. Das Independent Web Journal IWJ, das aus Spenden und Abos finanziert wird, verbreitet unter anderem Videos auf Ustream. Gegründet wurde IWJ kurz vor der Katastrophe. Am 11. März erlebte es seine Feuertaufe. Seither wird rund um die Uhr auf über 90 Kanälen berichtet. Im Mittelpunkt steht die Anti-AKW-Bewegung. Denn darüber werde in den japanischen Medien kaum berichtet, sagt Yasumi Iwakami, und auch sonst gäbe es einige Themen, die totgeschwiegen würden.
Wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht, welcher Zustand derzeit im Innern des havarierten Kraftwerks vorherrscht. Das Wichtigste aber ist die Frage, mit welcher Absicht, mit welchem politischen Plan die Atomkraft in Japan eigentlich eingeführt worden ist und welches Ziel man dabei verfolgt, sie auch gegen die Proteste in der Bevölkerung weiterzuführen. Darüber wird überhaupt nicht nachgeforscht und nicht diskutiert, obwohl wir die Situation täglich vor Augen haben.
Dass Japan durch die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie jederzeit in der Lage ist, Atomwaffen zu bauen, ist ein offenes Geheimnis im Land. In den Medien kommt es jedoch so gut wie nicht zur Sprache.
Es hat überhaupt keinen Sinn, in einem dermaßen erdbebengefährdeten Land wie dem unseren Atomkraftwerke zu installieren. Das Risiko ist riesig. Man sagt, es sei eine billige Technologie, aber ganz im Gegenteil sind die Kosten enorm hoch. Bei einem Unfall in einem so kleinen, dicht bevölkerten Land wie Japan entstehen enorme Schäden. Und trotzdem gibt es die erklärte Absicht, daran festzuhalten. Und warum? Weil Japan Atomwaffen haben will. Daran gibt es keine Zweifel.
Die Unklarheit über den Zustand im Inneren des AKW Fukushima ließ den Journalisten Shun Kirishima unmittelbar nach der Katastrophe einen ungewöhnlichen Weg einschlagen. Er wurde Undercover-Journalist. Er legte sich ein Pseudonym zu, ging zum Arbeitsamt und heuerte als Arbeiter im Kraftwerk an, wo er ein halbes Jahr lang zur Reinigung des Abflusssystems von verseuchtem Wasser eingeteilt war. Er sah, dass die Arbeiter für die gefährliche Arbeit mit rund 95 Franken pro Tag weit weniger verdienen, als kolportiert wurde. Er arbeitete rund 3 bis 4 Stunden pro Tag bei einer Höchstbelastung von 4 Millisievert pro Stunde. Versuchte, sich so weit wie möglich weg vom verseuchten Abfluss aufzuhalten. Seine Deckung hat er bis jetzt nicht aufgegeben. Doch der Inhalt seiner Recherchen hat sich geändert.
Ich arbeite nach wie vor undercover und habe nicht aufgehört, mich mit dem AKW Fukushima zu befassen. Derzeit recherchiere ich, wie weit sich die Radioaktivitätswerte, die die Regierung veröffentlicht, von den tatsächlichen Radioaktivitätswerten unterscheiden und wie viel niedriger sie sind.
Seine Artikel erscheinen in den wenigen Magazinen, die diese Themen aufgreifen. Im Playboy, in Area, dem Wochenmagazin der liberalen Asahi Shimbun, in den Boulevardmagazinen Shukan Asahi oder Friday.
Die Zahlen, die die Regierung veröffentlicht, sind etwa die Hälfte der tatsächlichen Werte. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie niedrigere Werte messen. Ich habe da einen Artikel mitgebracht, den ich darüber geschrieben habe. Das ist zum Beispiel ein Messgerät in der Präfektur Fukushima. Das zeigt niedrige Werte wie 0,03, 0,4 oder 0,5 Mikrosievert an. Ich war vor kurzem in Fukushima und habe dort Werte von 3,5 Mikrosievert festgestellt. Das ist sehr viel, das sind Hotspots. Ich finde es sehr beängstigend, dass die Regierung so niedrige Werte veröffentlicht.
Die Regierung lade die Messwerte binnen 10 Minuten im Internet hoch und veröffentliche sie, erzählt Shun Kirishima. Er hat 23 Messstellen in der Stadt Fukushima nachgemessen. Alle zeigten um 40-50% niedrigere Werte an, sagt er. Im Wochenmagazin Friday veröffentlichte er einen Artikel darüber. Für weitere Publikationen recherchierte er im Norden der Region Kanto, in den Präfekturen Tochigi, Ibaraki, Gunma, in Chiba und in der Hauptstadt Tokio. Überall seien die tatsächlichen Werte höher gewesen als von den offiziellen Messgeräten angezeigt.
Diese niedrigen Messwerte, die über 1, 2 oder 3 Jahre gesammelt werden, sind die offiziellen japanischen Zahlen. Daraus wird dann nicht nur in Japan, sondern weltweit die Schlussfolgerung gezogen, dass es der japanischen Regierung gelungen ist, die Radioaktivitätswerte zu senken und Japan sicher ist. Im Fall von Tschernobyl gab es nach 4 Jahren Fällen von Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Bei uns sagt jedoch die Regierung, die Werte sind niedrig. Und wenn es Fälle von Schilddrüsenkrebs gibt, dann sind wir dafür nicht verantwortlich. Damit wird die Wahrheit umgangen.
Wenn man dem aktuellen Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkung atomarer Strahlung ANSCARE Glauben schenken darf, dann gibt es überhaupt keinen Anlass zur Sorge. Dank rechtzeitiger Evakuierungen zehntausender Menschen bestehe kein erhöhtes Krebsrisiko für die Bevölkerung, so der Ende Mai veröffentlichte Bericht des Gremiums. Noch im Februar hatte die WHO von einem leicht erhöhten Krebsrisiko gesprochen. ANSCARE kommt zum Schluss, dass es keine unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen durch die freigesetzte Radioaktivität gebe. Der Bericht der Wissenschaftler wird im Oktober 2013 der UNO-Generalversammlung vorgelegt werden. Vertrauen auf dem Nullpunkt. Das war Kontext mit einer Reportage von Judith Brandner aus Japan.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.